Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich bin Dr. Marlies Klamt, Promotionscoachin, Trainerin für Promovierende und dein Host hier im Podcast, wo ich Tipps und Strategien mit dir teile, die dir dabei helfen, glücklicher zu promovieren.
Meine heutige Interviewpartnerin Laura Eichroth, die kenne ich schon seit einigen Jahren und wir haben uns kennengelernt, als sie damals bei mir im Endspurt-Coaching war. Und du kennst sie vielleicht auch schon, und zwar aus einer früheren Podcast-Episode. Damals haben wir darüber gesprochen, wie sie ihre Promotion in nur 1535 Stunden abgeschlossen hat. Und falls du diese Episode noch nicht kennen solltest, verlinke ich sie dir in den Shownotes. Heute sprechen wir über ein ganz anderes Thema, und zwar Promovieren mit Neurodivergenz oder, wie Laura sagen würde, gehirngerechtes Promovieren. Bevor ich dir verrate, worum es im Interview geht, erstmal noch ein paar Infos zu Laura. Laura ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an einer privaten Hochschule und forscht unter anderem zu ADHS und Autismus. Außerdem begleitet sie in der Beziehungsbude Menschen mit der ADHS und Autismus und bietet Paarberatung für Menschen mit und ohne Neurodivergenzen an. In unserem Gespräch heute geht es unter anderem darum, warum Neurodivergenz bei Frauen oft erst spät erkannt wird, was für Strategien es waren, die Laura damals geholfen haben, mit ADHS erfolgreich zu promovieren, obwohl sie damals die Diagnose noch nicht hatte, weshalb sie Energiemanagement oft wichtiger als Zeitmanagement findet, was hinter Perfektionismus bei neurodivergenten Menschen stecken kann und wie man mit ihm umgehen kann und wie Hochschulen neuroinklusiver werden könnten und was ProfessorInnen dabei beachten sollten. Laura teilt heute ganz viele konkrete Strategien für ein gehirngerechteres Promovieren mit uns und ich bin mir sehr sicher, auch wenn du nicht neurodivergent bist, dann wirst du aus diesem Gespräch einiges für deinen Promotionsalltag mitnehmen können. Liebe Laura, ganz herzlich willkommen hier im Podcast, schon zum zweiten Mal. Bitte stell dich doch als erstes mal kurz vor, damit meine Hörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Laura. Ich habe eine Professur für Wirtschaftspsychologie und vertrete gerade eine Studiengangsleitung für People und Culture. Und da forsche und lehre ich rund um verschiedene Themen, wie zum Beispiel Umgang mit Veränderungen, aber auch Neurodivergenz und gehirngerechtes Arbeiten. Und mein anderer beruflicher Hut ist, dass ich Menschen im Rahmen vor allem von der Beziehungsbude begleite, also entweder im Einzelsetting, aber auch mit Paaren und Firmen. Und dabei geht es immer darum zu schauen, was ist für mich ein passendes Leben und passende Formen von Kommunikation, von Konflikten, von Veränderungsmanagement, ganz unterschiedliche Fragen. Und genau diese beiden Themen ergänzen sich total gut, weil das auch eben immer wieder Theorie und Praxis verbindet. Ich forsche zusammen mit einer Kollegin, Maike Kugler, zum Thema ADHS und jetzt dann auch Autismus. Und der Schwerpunkt einerseits ist, wie sich eine späte Diagnose auf die eigene Karriere auswirkt. Also Karriere jetzt gar nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern ich würde eher sagen auf den Berufsweg, auf den Bildungsweg und was das einfach auch für einen Unterschied macht für Menschen, das über sich zu wissen und nicht zu wissen. Und das andere ist, aber auch Grundlagenarbeit zu machen im Rahmen von Literaturreviews oder Scoping-Reviews, um auch zu schauen, wo ist auch die Forschungslandschaft schon wie vertreten, ja, vor allem über weibliche Menschen und wie sich das dann auch anders verhält, gerade auch bei Care-Aufgaben, unbezahlter Arbeit, Work-Life-Blending, und was es da braucht, um mit Herausforderungen in der Arbeitswelt durch Ressourcen gestärkt gesund umgehen zu können. Ich habe promoviert und darüber kennen wir uns auch und habe das in Spanien gemacht und wohne in München. Ich glaube, das sind so erstmal die unterschiedlichen Lebensbereiche.
Bei deinem Unternehmen oder bei der Beziehungsbude, da hast du ja auch einen Schwerpunkt darauf, Menschen mit ADHS zu beraten, richtig?
Genau, Menschen mit ADHS und Menschen mit Autismus oder eben beides.
Und genau um dieses Thema wird es heute auch gehen, Promovieren mit Neurodivergenz. Und weil das ja so ein wichtiges Thema ist, bei dem es so viele Fehlinformationen, würde ich sagen, auch gibt, die kursieren, finde ich es hier besonders wichtig, dass wir jetzt am Anfang unseres Gesprächs einen gemeinsamen Wissensstand haben oder alle auf einen gemeinsamen Wissensstand bringen. Laura, bitte erläutere doch mal kurz, was hinter den Begriffen Neurodivergenz, auf dem Spektrum sein, ADHS, ADS und Autismus steckt.
Ja, sehr gerne. Also erstmal finde ich es wichtig zu sagen, ich bin keine Medizinerin und auch keine Psychiaterin, sondern Wirtschaftspsychologin. Das heißt, mein Wissen ist in der Richtung und alle Dinge, die ich sage, können eben auch gut nachgelesen werden. Aber ich finde es immer ganz wichtig zu benennen, auch was die eigene Profession ist und was nicht. Grundsätzlich können wir zwei Begriffe erstmal unterscheiden. Neurodiversität und Neurodiversität beschreibt eben erstmal eine Vielfalt, dass jedes Gehirn in gewisser Weise unterschiedlich ist. Und Neurodivergenz beschreibt eben dann sozusagen die Abweichung einer Norm. Und was heißt das? Es gibt keine abgeschlossene medizinische Liste, es ist eher ein Sammelbegriff, nämlich für neurokognitive Entwicklungsprofile, Wahrnehmungsprofile, Lern- und Verarbeitungsprofile, die einfach von einer Norm, also von der Mehrheit der Menschen abweicht. Und das ist ja, wie gesagt, eine Liste und zwei Bereiche, die da eben dazugehören, ist ADHS, also die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Da kann man das H auch häufig in Klammern hören. So werden wir das jetzt auch im Folgenden sagen, weil es da unterschiedliche Ausprägungen gibt. Und das bedeutet eben, dass Menschen Besonderheiten haben bei ihrer Aufmerksamkeit, bei der Impulsivität, im Aktivitätsniveau, aber auch bei Themen wie Emotions- oder auch Selbstregulation. Und Autismus ist eben auch eine neuroentwicklungsbezogene Abweichung. Und auch das ist ein Spektrum. Das bedeutet immer, es gibt ein Kontinuum von Symptomatiken oder Besonderheiten. In dem Fall bei Autismus ist es eben so, dass in Besonderheiten in sozialer Kommunikation, in Interaktion, im Bedürfnis nach Routinen, bei Interessen oder auch bei sensorischer Verarbeitung. Und bei beiden finde ich es immer ganz wichtig zu sagen, dass das ein Spektrum ist. Sprich, kennt man eine Person mit ADHS, kennt man genau eine Person mit ADHS, wenn die Ausprägungen, wie das Menschen eben erleben, wie die Unterschiede sind, sind ganz interindividuell, also zwischen den Menschen unterschiedlich. Und das, finde ich, ist ganz wichtig zu verstehen.
Und um es noch komplizierter oder noch komplexer zu machen, kann ja auch noch beides vorkommen.
Ja. Ja.
Dann gibt es auch wieder andere Ausprägungen oder eine andere Symptomatik. Und dann gibt es natürlich auch noch Unterschiede bei den Geschlechtern. Jetzt ist es so, dass mein Podcast vor allem Frauen hören. Und lange Zeit wurde ADHS ja vor allem anhand von Jungen und Männern erforscht. Wie zeigt sich denn ADHS oder auch allgemein Neurodivergenz bei Frauen anders als bei Männern und zu welchen Konsequenzen führt das?
Also erstmal zeigt es sich dahingehend anders, dass weibliche Organismen einen Zyklus haben und dass diese Hormone und auch die verschiedenen Zyklusphasen auch nochmal einen Einfluss haben auf die Ausprägung der individuellen Situation, des Erlebens, der Symptomatik, sprich über einen Monat hinweg schwankt das. Oder es gibt Unterschiede eben in der Pubertät, während Schwangerschaften, nach Geburten, in der Perimenopause, in der Menopause, dahingehend, dass da auch nochmal eine stärkere Varianz in der Ausprägung ist, wie ich mich selbst erlebe, also sogenannte intraindividuelle Unterschiede. Nicht jede Zyklusphase verhält sich dann aber auch wieder identisch, sprich es gibt einfach eine deutlich größere Vielfalt an Erlebenszuständen, würde ich mal sagen, was natürlich verständlicherweise auch eine Diagnostik viel schwieriger macht. Und vor allem auch diese Vorstellung von früheren Blicken auf so sind Mädchen, so sind Jungs, dann ist das, was da an Zuschreibungen passiert ist von typischen Verhaltensweisen, häufig vielleicht aber auch gar nicht so hilfreich dahingehend, dass dann auch Frauen früh oder Mädchen diagnostiziert werden, weil sie, wie du gesagt hast, gar nicht gendersensibel betrachtet werden, sondern dann häufig durchs Raster fallen.
Das heißt, wir können verschiedene Dinge festhalten. Erstens, Neurodivergenz kann sich bei Frauen ganz anders äußern. Zweitens, der weibliche Zyklus oder generell die weiblichen Hormone, sage ich jetzt mal, weil du ja auch Perimenopause und so weiter angesprochen hast, haben großen Einfluss darauf. Das finde ich super spannend und auch nochmal ein Punkt, der es deutlich komplexer macht. Und drittens, aus diesen Gründen werden Neurodivergenzen bei Frauen häufig erst spät erkannt oder es macht es generell schwerer, sie zu erkennen, weil es eben auch nicht besonders erforscht ist, richtig?
Genau, ja.
Jetzt hast du ja deine Promotion schon vor ein paar Jahren erfolgreich abgeschlossen und zwar kurz bevor du selbst die ADHS-Diagnose bekommen hast. Wenn du heute zurückblickst, wo hast du selbst gemerkt damals, dass dein Gehirn offenbar etwas anders tickt als viele andere Promovierende? Oder vielleicht hast du es ja auch gar nicht gemerkt. Wie war das bei dir, Laura?
Also, dass es bei mir anders ist als bei anderen, das habe ich ja schon vor der Promotion gemerkt. Währenddessen habe ich einfach bei vielen Sachen festgestellt, dass die Dinge, die anderen häufig schwer fallen, mir leicht fallen. Also in die Tiefe meines Themas abzusteigen, auch mal stundenlang bestimmte Paper zu durchforsten, Sachen zu recherchieren, mich in neue Dinge einzuarbeiten. Also ich habe auch viele, sag ich mal, eher technische Werkzeuge genutzt, weil mir das leicht fiel, wohingegen dann die Dinge wie, ich sage mal, ein Gänsefüßchen einfach stundenlang einem Workshop zuhören, der im Rahmen des PhD-Programms war, da aufmerksam bei der Sache zu bleiben, das ist mir zu der Zeit häufig eher schwer gefallen. Also ich habe da einfach gemerkt, dass mir andere Dinge leichter bzw. schwieriger fallen als anderen. Und das ist, glaube ich, auch grundsätzlich so eine Sache, dass es einfach wichtig ist zu verstehen, es geht nicht um gut oder schlecht und richtig oder falsch, sondern einfach um anders.
Ich würde gerne mit dir ein bisschen mehr darüber sprechen, welche Strategien dir in der Promotion geholfen haben, dass du erfolgreich promoviert hast. Und ich fand das ganz lustig. Wir haben uns ja zum Vorgespräch getroffen für dieses Interview. Und da hast du gesagt, das andere Interview, was wir für meinen Podcast geführt haben, ist im Prinzip die Handlungsanleitung, wie du erfolgreich promoviert hast. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Da ging es darum, oder das hat den Titel getragen, wie viele Stunden du gebraucht hast für deine Promotion. Und ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es waren 1356 oder sowas. Ja, da muss ich nochmal nachschauen. Aber das werde ich auf jeden Fall verlinken. Und empfehle ich auch allen, sich anzuhören. Ich möchte trotzdem gerne nochmal mit dir darüber sprechen, was dir geholfen hat, was für dich funktioniert hat, wie du dir ein System geschaffen hast, in dem du gut promovieren konntest.
Ja, also ich habe erstmal für mich davor so eine kleine Liste gehabt an Rahmenbedingungen, die für mich passend sind. Und zwar war das eben, dass ich gerne im Ausland promovieren möchte, weil ich das erstmal so kulturell auch spannend finde, weil da einfach viele Rahmenbedingungen anders sind. Ich möchte gern, das hat auch wieder alles Vor- und Nachteile, ne, will ich gar nicht sagen, aber für mich war der Rahmen wichtig. Im Ausland auf Englisch, ich möchte interdisziplinär promovieren und ich habe festgehalten an dem Thema, weil mich das sehr interessiert hat und das auch aus meiner Praxis eine Fragestellung war, die aufkam. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich über ein Jahr nach einer passenden Betreuung und einem passenden Programm gesucht habe. Ich wusste aber für mich, oder ich hatte das Gefühl von, das sind die Sachen, da bin ich auch nicht verhandelbar, das brauche ich, um so ein ja eher offenes, langfristiges Projekt, das ich noch nie so gemacht habe, auch für mich passend und gut durchhalten zu können. Und währenddessen würde ich sagen, habe ich das angewendet, wie du auch auf die erste Folge Bezug nimmst, was ich auch in meiner beruflichen Praxis gemacht habe, nämlich Personalentwicklung, Teamentwicklung, so Persönlichkeitsentwicklungsthemen, Arbeitsmethoden. Ja, und habe da so aus dem, was ich auch mit anderen gemacht habe davor und auch für mich ausprobiert habe, so ein Best-of gemacht. Also um es mal auch konkret zu machen, immer mit so kleinen, ja, wie so Mikromeilensteine würde ich schon fast sagen, ne? Die auch sehr konkret sind. Nicht sagen, ich schreibe ein Kapitel, sondern ich möchte heute, weiß ich nicht, 300 Worte zur Einleitung beitragen oder ich möchte 5 Paper screenen nach folgenden Kriterien oder folgende Abbildung. Also sehr konkret zu haben und damit dann auch zu wissen, gut, hier stehen 300 Worte, ich kann damit für heute aufhören, das habe ich geschafft. Also so kleine Sachen runterzubrechen, aber auch feste Termine mitzusuchen, also so eine externe Struktur mit der Betreuung. Also ich habe auch monatliche Termine ganz fest gehabt, dann auch mit bestimmten Sachen, über die wir sprechen, mit meiner Betreuung, um immer wieder für mich auch so eine ja, wie so eine kleine Zwischendeadline zu haben, um zu wissen, bis dahin möchte ich das dann so weit haben. Und ganz viel auch mit dem gut genug und nicht perfekt. Also da, ja, gibt es, glaube ich, innerhalb des Programms dann Möglichkeiten, eine Struktur für sich zu finden. Und was mir wichtig war, ich habe extern promoviert, sprich, ich war nicht am Lehrstuhl direkt angebunden, aber dann habe ich mir einfach wie so eine kleine Schreibgruppe, was ich heute weiß, was eben Bodydoubling ist, ne, sich gemeinsam hinzusetzen, auch wenn jede Person am eigenen Text arbeitet, sich zu verabreden bis zum nächsten Mal, also wie ne, das, was ich gerade mit der Betreuung beschrieben habe, dann auch für so eine Peer-to-Peer-Body-Situation für mich umzusetzen.
Das sind jetzt alles Dinge, die bei dir geholfen haben und ich finde das ganz wunderbare Anregungen und Impulse, die sicher viele der Menschen, die hier heute zuhören, auch selbst mal ausprobieren möchten oder denken, okay, das eine oder andere gefällt mir. Kannst du noch andere Dinge nennen, die du jetzt vielleicht nicht implementiert hattest oder genutzt hast, aber von denen du aus Gesprächen mit anderen neurodivergenten Menschen weißt, dass die bei denen funktioniert haben, die vielleicht auch ganz anders sind, als deine Herangehensweise war?
Also wenn das Menschen sind, die heute promovieren, dann nutzen sie häufig künstliche Intelligenz oder ja, als Strukturhilfe, würde ich sagen. Da gibt es auch diverse Tools, um Literatur zu sortieren oder auch bestimmte To-Do-Listen zu erzeugen, um vielleicht auch Schreibblockaden zu überwinden. Ja, da ist immer der dicke Disclaimer, die Quellen und Argumente und Inhalte müssen wissenschaftlich und kritisch geprüft werden. Zeitgleich ist es häufig hilfreich, gerade bei so, ich sage mal, langweiligen Aufgaben, die einem vielleicht eher schwerfallen, diese Hürde oder Aversion oder diese Prokrastination zu überwinden mit einem externen Buddy, einer externen Buddy, die ja nie schläft oder in Ferien ist. Und das ist eine Idee zur Nutzung. Das andere könnte auch sein, je nachdem, also es gibt auch was in Richtung Nachteilsausgleich oder einige Hochschulen und Unis bieten auch Beratung an, also in den Graduiertenzentren oder in der psychologischen Beratung oder in der Inklusionsstelle im Studierendenwerk, das ist ganz unterschiedlich. Aber auch da gibt es häufig heutzutage schon Unterstützungsangebote. Also die Leitlinien bei ADHS betonen ja eben auch, ne, dass Umweltanpassungen in Bildung und Arbeit wichtig sind. Und das kann dann sowas sein, wie die Person merkt, für sie ist der Arbeitsplatz zum Beispiel in einem größeren Büro nicht zuträglich. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, da kleine Anpassungen vorzunehmen, um dann in einer kleineren Situation sitzen zu können? Oder, also da gibt es jetzt Möglichkeiten unterschiedlicher Art, aber da gibt es auch tolle Unterstützungsangebote, die jetzt über das hinausgehen, was ich damals verwendet habe, aber was häufig heute für Menschen auch noch zusätzliche Unterstützung ist.
Die meisten dieser Unterstützungsangebote, davon würde ich mal ausgehen, setzen voraus, dass man offen darüber spricht, dass man neurodivergent ist. Was hast du da für eine Haltung oder vielleicht anders gefragt, wann würdest du sagen, ja, damit empfehle ich offen umzugehen und wann eher nicht? Wie siehst du das?
Oh, ich finde Empfehlungen ganz schwierig. Ich kann ja sagen, wie ich das handhabe. Also ich würde sagen, dass ich das nicht leichtfertig überall offenlege. Und es ist auch nicht meine Erfahrung, dass man das offenlegen muss, um Unterstützung zu bekommen. Sondern ich würde sagen, vielleicht auch gerade in Situationen, wo ich merke, die Arbeitsbedingungen passen so für mich nicht, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, ich habe ADHS deswegen, sondern ich könnte ja auch sagen, ich arbeite am besten mit oder boah, ich merke gerade, ich bin irgendwie so beansprucht in dieser Phase der Promotion. Gibt es nicht einen Weg, in dem ich so, keine Ahnung, regelmäßige, kürzere Check-ins habe, für eine gewisse Zeit mal dieses leerstehende Büro, auch wenn das jetzt nicht ganz so vielleicht gemütlich eingerichtet ist, zu nutzen oder bei Bedarf mich da zurückziehen zu können oder, also da aus so einem eigenen aktuellen Bedürfnis rauszusprechen, was ja immer gut zu verbinden ist mit dem Thema der Promotion oder der Relevanz für den Lehrstuhl oder der Aufgabe im Rahmen des Promotionsprogramms oder so. Und da zu schauen, worum geht es mir eigentlich, ist ja in meinem Erleben selten. Es geht mir um die ADHS. Und worum geht es mir eigentlich? Ich möchte hier gehirngerecht einen wertvollen Beitrag leisten. Und dafür brauche ich in meiner Idee aktuell 1, 2, 3. Aber wenn eine Sache davon jetzt schon möglich wäre, boah, das wird mir echt eine Erleichterung geben. Also da, ja, würde ich sagen, es kommt darauf an, was es für eine Situation ist, was man braucht und auch was für ein gutes Gefühl man damit hat, das tatsächlich offen zu legen oder eher nicht. Also ich mache das viel davon abhängig, wie fühle ich mich da gerade, wie fühle ich mich mit der Person. Und es gibt viele Menschen, da erzähle ich das im Plauderton, und es gibt viele Menschen, da erwähne ich das nicht, und die haben wahrscheinlich auch bis heute keine Ahnung, obwohl wir schon häufiger zusammengearbeitet haben.
Das finde ich sehr spannend, wie du das siehst, und danke auch, dass du das so differenziert nochmal dargestellt hast, weil am Ende ist es natürlich eine wichtige Entscheidung, die jeder für sich treffen darf und die ja auch Konsequenzen hat und die immer in beide Richtungen gehen können. Das kann ja durchaus auch was Vorteilhaftes sein, und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, als du dich bereit erklärt hast, mit mir im Podcast darüber zu sprechen, weil ich das Thema schon so lange auf meiner Liste habe, dass ich gerne drüber sprechen würde, weil ich mir immer denke, wenn niemand drüber spricht, dann, also zumindest stelle ich mir das vor oder kenne das selbst aus anderen Bereichen, ist man halt als betroffene Person auch viel mehr alleine und fühlt sich vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise, ich weiß gar nicht, welches Wort dafür passend ist, ausgeschlossen ist es nicht, aber anders, als wenn man weiß, okay, da gibt es einfach viele Menschen, denen es ähnlich geht wie mir, und ich bin eben nicht alleine damit. Ne? Deshalb habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass du heute hier bei mir bist, und möchte nochmal über ein paar Punkte ein bisschen ausführlicher sprechen oder überhaupt nochmal sprechen, über die wir auch im Vorgespräch gesprochen haben. Und eins war Stichwort Energiemanagement. Also, dass es nicht nur darum geht, seine Zeit zu managen, das ganze Promotionsprojekt zu managen, sondern auch die Energie. Was verstehst du unter Energiemanagement und wie hast du es in deiner Promotion genutzt, aber wie nutzt du es auch heute?
Ja, also ich habe früher viel über Zeitmanagement und Strukturen und Arbeitsmethoden, Verbesserung, Anpassung, Selbstoptimierung gearbeitet, bis ich gemerkt habe, das zündet für mich nicht so. Und ich habe dann angefangen zu überlegen, wie könnte es anders sein? Und kam dann, ich habe auch Weiterbildung gemacht zum Thema ADHS und Autismus in der Schweiz und habe mich da dann einfach immer mehr in den Kern der Sache so vorgearbeitet. Und es geht ja nicht darum, dass es eine Intelligenzfrage ist für viele. Für manche geht das auch mit einer Intelligenzminderung einher, aber Menschen, die eine Promotion für sich in Erwägung ziehen, weil sie eben auch schon durch den Master sind, da ist es ja eher nicht der Fall, dass es an Intelligenz mangelt. Es mangelt häufig eher daran, dieses lange, undurchsichtige Projekt, häufig auch mit teilweise unsichtbaren Spielregeln, durchzustehen und auszuhalten und vielleicht dabei sogar auch noch so eine Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung zu erleben. Und da habe ich für mich einfach auch da wieder angewendet, was ich in der Wissenschaft mache, nämlich über mich zu schauen, wie geht es mir denn über die Tage hinweg? Wie viel Energie habe ich? Was habe ich mir an dem Tag vorgenommen? Und was gab es dann da für Zusammenhänge zwischen meiner Tagesform und dem, was ich geschafft habe? Und bin immer mehr zu dem Punkt gekommen, dass es für mich persönlich weniger daran liegt, dass ich mir nicht Zeitpläne und To-Do-Liste machen kann und solche Dinge, also sowas Operatives im Sinne von Performance und Output, sondern dass es für mich viel wichtiger ist, einen Modus zu finden, den ich theoretisch unendlich lange aushalten kann, also mit meiner Energie gut zu haushalten. Denn an Tagen mit guter Tagesform, viel Energie, einem frischen Kopf, ausgeschlafen, da schaffe ich dann auch vielleicht deutlich mehr. Ich mag diese Vergleiche nicht, ne? Aber vielleicht im Vergleich zu mir selbst, da schaffe ich dann richtig viel, und dann gibt es Tage mit weniger Energie, da schaffe ich eben nicht so viel, wie ich gerne wollte. Aber für mich ist viel wichtiger geworden zu fragen, wie fühle ich mich heute und wie möchte ich mich am Ende des Tages fühlen? Und dann eben zu schauen, was ist damit heute möglich? Und klar, dann gibt es auch so Stretch-Tage, da gibt es eben ein bisschen weniger Energie, aber trotzdem eine gewisse Deadline. Aber das setzt dann für mich zum Beispiel auch wieder ein bisschen mehr Energie frei. Und ich kann mir dann aber einplanen, naja gut, wenn ich jetzt heute ein bisschen über mein Energielimit gegangen bin, dann weiß ich schon, dass es morgen wahrscheinlich eher ein bisschen weniger wird. Und ich stelle mir das immer so vor wie so ein E-Auto. Ne? Da gibt es ja auch so Phasen, da der Akku wird weniger und irgendwann ist der rote Bereich. Und ich würde ja niemals dann zu meinem Auto sagen, ja, jetzt muss ich halt noch ein bisschen anstrengen, damit du mit den restlichen 8% irgendwie noch ein paar hundert Kilometer fährst. Das ist ja total unrealistisch, das würde ich nicht machen. Aber mit mir habe ich das schon gemacht. Ne? Wenn ich merke, gerade vor einer Einreichung von einem Paper zum Beispiel oder vor einer Konferenz oder so, da habe ich mich gestreckt und gestreckt und gestreckt und habe mir noch nicht mal danach Aufladephasen eingeplant und war dann auch noch enttäuscht von mir selbst, dass es mir ging, wie es mir ging. Und das sind einfach ja nicht gehirngerechte und auch liebevolle Bedingungen, mit sich selbst umzugehen und der eigenen Energie. Und wenn ich das aber berücksichtige, dann merke ich für mich einen Unterschied, dass ich auch deutlich konstanter bin in dem, was so über meine Tage hinweg passiert. Einfach durch eine andere Brille, ne? Nicht, was will ich heute schaffen, sondern wie will ich mich heute fühlen? Und auch immer wieder so einer kleinen korrektiven Frage, muss ich das jetzt alles machen? Und da stecken halt so viele Bestandteile drin, wo mein Gehirn erstmal bei den Spaßteilen sagen würde, unbedingt, und zwar bis es fertig ist, was gar nicht realistisch ist. Ne? Und auch da wieder zu schauen, auch mit viel Energie, wie gehe ich damit irgendwie klug um? Und mit weniger Energie, wie gehe ich damit klug um? Und da so eine Balance zu finden und auch ein Selbstgefühl zu entwickeln, das war für mich, glaube ich, ein großer Schritt, da auch eine langfristig gesunde Selbsthaltung, artgerechte Lebensweise, gehirngerechte Herangehensweise und Arbeitsweise zu finden.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung und auch für dieses Bild mit dem E-Auto, was ich sehr schön und einprägsam finde, und diese tiefen Entladungen, ne, dass man das oft zulässt, dass man halt dann gar keine Energie mehr übrig ist, und dann wieder aufzuladen, ist ja dann meistens nochmal deutlich schwieriger, wenn man schon unter dem Nullpunkt sozusagen ist. Zum Thema Energiemanagement, gehört es da bei dir auch dazu, wann du arbeitest im Tagesverlauf? Also kennst du da deine, ich vermute, ich kenne die Antwort, aber kennst du da deine besten Arbeitszeiten und lassen die sich auch in deinen Arbeitsalltag implementieren?
Ja, also so in den Fluss zu kommen, da hängt total davon ab vom eigenen Chronotypen. Und bei mir ist das der Abendtyp. Also ich hatte, glaube ich, mal zu dir gesagt, dass ich meine, dass die relevanten Teile, weiß nicht, so des akademischen Outputs, also sowas wie Paper, Seminararbeiten, Abschlussarbeiten und so, ich glaube, die sind vor allem nach 20 Uhr passiert. Das heißt, ich habe eigentlich eher so zur Norm und zur Arbeitsnorm einen verschobenen Rhythmus für meine eigene Gehirn-Primetime. Und das ist dann häufig einfach mit Energieverlusten verbunden, wenn ich nicht danach leben kann. Aber zeitgleich, weil du auch gefragt hast, wie lässt sich das vereinen, während der Promotion habe ich das so gemacht, dass ich einfach in bestimmten Phasen gearbeitet habe. Und ich hatte dann eben eine Phase von einem halben Jahr, in der ich dann, das war eine Monographie, vor allem geschrieben habe und die Datenauswertungen zum Text verbunden habe und so weiter. Und da habe ich dann eben nach meinem natürlichen Empfinden gearbeitet und habe das eher abends gemacht und dann auch morgens ein bisschen länger geschlafen, und weiß eben auch für mich inzwischen, dass es auch weiterhin so ist, weil ich bestimmte Sachen, ich brauche eine Ruhe und scheinbar auch so eine reizarme Umgebung, die Welt ist so ein bisschen leiser und ich kann mich da total drauf konzentrieren, was ich dann mache, bekomme dann auch gut in den Tunnel und schaffe dann auch Dinge, die für mich zur Tageszeit nicht so möglich sind, einfach weil das so meine, ja wie gesagt, ne, so eine Prime-Time meines Gehirns ist, also meine universell performanteste Tageszeit, wie auch immer man dazu sagen möchte. Und das nutze ich auch heute noch, ne? Wenn ich weiß, das sind Sachen, die fallen mir eher schwer, oder Sachen, da möchte ich mich am Stück länger konzentrieren, dann mache ich das so zu den Tageszeiten und auch an den Tagen, die sich für mich da passend anfühlen.
Gehirn-Prime-Time finde ich auf jeden Fall ein sehr schöner Ausdruck. Den habe ich mir auch direkt notiert. Den finde ich auch sehr schön griffig. Jetzt nochmal ein anderes Thema, und zwar Perfektionismus. Das ist ja was, was generell bei Promovierenden ziemlich weit verbreitet ist. Du hast vorher gesagt, es muss gut genug sein und nicht perfekt. Das finde ich einen wunderbaren Ansatz, schön pragmatisch. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Perfektionismus bei neurodivergenten Menschen? Gibt es da bestimmte Muster, die du beobachtest, und wie kann sich das vielleicht auch unterscheiden?
Also meine Wahrnehmung ist, dass die Frage ja auch häufig ist, wozu ist dir dieser Perfektionismus dienlich? Also was steckt dahinter? Und für viele Menschen, mit denen ich arbeite, ist es eher, es geht gar nicht um die Perfektion, sondern es ist eine Schutzstrategie, um nicht aufzufallen, dass man anders ist. Deswegen versucht man möglichst wenig Angriffsfläche für Kritik zu liefern, weil der Umgang mit Kritik, je nachdem auch wie die formuliert ist und von wem sie kommt, sich total existenziell und auch identitätsmäßig bedrohlich anfühlen kann. Also da, finde ich, lohnt auch immer eine Exploration dessen, woher das kommt und wozu das dienlich ist, mit welchen Gefühlen das einhergeht, auch wenn das nicht gelingt, mit welchen inneren Antriebssätzen das auch verknüpft ist, wo das herkommt, und da einfach eine Selbstkenntnis zu entwickeln, um dann auch zu schauen, wo könnte ich das denn auf andere Weise für mich sicherstellen, was ich dadurch für mich sicherstellen möchte. Und ich persönlich habe mit Perfektionismus nicht so viel zu tun in vielen Bereichen meines Lebens. Manchmal auch zum Leid, würde ich sagen, früher von Mitmenschen, aber heute nutze ich das ganz bestimmt, ne? Und kann auch einfach sagen, also ich lebe in vielen Bereichen sehr glücklich mit 60 oder 70%, also Sachen wie, keine Ahnung, Kleiderschrank einräumen oder aufräumen oder so, weil mir das einfach nicht so wichtig ist und es mich auch über die Maßen Energie kosten würde. Und es gibt natürlich Lebensbereiche oder auch Arbeitsbereiche wie jetzt Forschung, da kommt es auf Details an. Und da ist es wichtig, welche Stelle nach dem Komma steht. Und die Frage ist ja dann, wie gehe ich damit um? Und ich habe jetzt im Bereich der Promotion am Anfang mir eine Liste gemacht und habe geschaut, was kann ich gut, was fällt mir leicht, was kann ich nicht gut, was fällt mir total schwer. Und habe mir dann bei den Sachen in der zweiten Kategorie überlegt, wie kann ich damit umgehen. Also zum Beispiel, ne, dass die Details und so Formatierungssachen sind für mich der kognitive Overkill. Und deswegen habe ich meine Promotion mit LaTeX geschrieben und habe mich dann eher in die Technik reingefuchst und da Kurse besucht, um das dann einfach in einem technischen Setup für mich zu lösen, mich nicht um diese Details kümmern zu müssen. Oder wenn ich mit anderen Menschen zusammen forsche, dann habe ich jetzt meine Forschungsteams, in denen wir sehr komplementäre Kompetenzen haben, was natürlich, wenn wir uns dessen nicht bewusst wären, auf jeden Fall Reibungspunkte verursachen würde. Aber mit dem, dass wir es wissen und zum Thema machen und drüber sprechen, wie es uns mit der Zusammenarbeit geht, können wir dadurch als Team viel stärker sein, als wir als Einzelpersonen wären, weil wir unsere Stärken nutzen können. Und ich persönlich für mich will weder dramatisieren noch romantisieren, wo das herkommt und wie das zusammenhängt und so weiter, sondern ich für mich weiß, darin bin ich stark und darin bin ich eben nicht so stark. Und was machen wir damit, damit wir in Summe ein gutes Ergebnis bekommen und diese komplementären Kompetenzen für uns gut nutzen können? Und ja, das ist was, ich merke, dass ich in Situationen zu perfektionistischeren Ausprägungen von Arbeitsergebnissen neige, als Stellvertretung dafür, dass ich mich eigentlich unsicher fühle. Also, dass das eine Umgebung ist, die mir nicht so wohnzimmermäßig komfortabel ist, dass das vielleicht Menschen sind, die mir ganz unterschiedlich sind. Deswegen wirken die vielleicht auf mich bedrohlicher, dass ich vielleicht Angst vor Bewertung oder Ablehnung habe oder so. Und das war zum Beispiel auch damals bei Bewerbungen auf eine Professur so. In solchen Situationen, wenn ich perfektionistischer werde, im Vergleich zu mir selbst, ist es für mich häufig ein Hinweis auf etwas, nämlich, dass ich mich damit versuche, vor etwas zu schützen. Und das ist ja wieder eine hilfreiche Information, finde ich, um dann zu schauen, ja, wovor möchte ich mich denn schützen? Welche Erfahrungen habe ich da vielleicht gemacht? Wie kann ich damit umgehen? Wie verinnerliche ich zum Beispiel, dass jetzt damals eine Berufungskommission-Setting, statt mir vorzustellen, dass sie mit Fragen testen wollen, ob ich, keine Ahnung, mir fällt gar nichts Besseres ein, aber schlau oder blöd bin, zu sagen, Fragen wollen herausfinden, wie ich mit Situationen umgehe. Und zwar mit Fragen, ne, von denen ich eine Antwort weiß, aber auch genauso mit Fragen, von denen ich keine Antwort weiß. Und das immer eher als Einladung für mehr Selbstkenntnis zu sehen. Wo kommt der Perfektionismus her und wann zeigt er sich und wofür ist er gut und wobei ist er mir hinderlich und wo will ich ihn behalten und wo würde ich ihn gerne lieber loswerden und gegen was würde ich ihn eintauschen und so weiter. Das ist vielleicht eine Idee, die zumindest mir geholfen hat, damit umzugehen.
Da du für mich ja so das Paradebeispiel bist für jemanden, der pragmatisch und nicht perfektionistisch promoviert hat, habe ich dazu nochmal eine Nachfrage, hypothetischer Art. Ne? Und zwar habe ich gerade nochmal nachgeschaut und es waren 1535 Stunden, die du promoviert hast. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du damals gesagt, die Vorbereitung, Exposé und so, das hat nicht dazu gehört. Aber wie gesagt, dieses Interview empfehle ich sowieso jeder Person, sich anzuhören. Und dann wird klar, was genau hinter diesen 1535 Stunden steckt. Laura, rein hypothetisch, was denkst du, wie lange hättest du gebraucht, wie viele Stunden hättest du benötigt, wenn du viel mehr Perfektionismus an den Tag gelegt hättest bei deiner Promotion?
Oh. Also der erste Gedanke, der mir gerade kommt, ist, ich weiß gar nicht, ob ich schon fertig wäre. Also bestimmt bedeutend länger. Vielleicht hätte ich es sogar auch abgebrochen. Auf jeden Fall wäre es mir bestimmt danach schlecht gegangen, könnte ich mir vorstellen, und währenddessen vielleicht auch. Irgendwie kommt mir auch so das Gefühl von mehr selbstzerstörerische Tendenzen gerade, die ich mir vorstellen könnte, weil es nun mal so ein offenes, langes Projekt ist, ne? Und das, ja, finde ich, wenn ich jetzt ja keine metakognitiven Kompetenzen so hätte, ne, und jedem Gedanken, der mir da querkommt, auch glauben würde, ist ja auch ein gedenkliches, so ein Superkettenkarussell, ne, das mich da ständig durch die Gegend schleudert und immer weiter, ich glaube, das lässt sich dann auch beliebig ausbremsen. Und allein schon beim drüber nachdenken fühle ich mich total angestrengt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das echt eine zähe Angelegenheit geworden wäre.
Wann bist du fertig geworden?
2022.
Also vor 4 Jahren. Jetzt ist es 2026. Ja. Im Juni werden wir das Interview aufnehmen. Sehr spannend. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen weg von den individuellen Strategien für gehirngerechtes Promovieren und den Blick noch mal ein bisschen weiten. Was würdest du sagen, wie gut passt das deutsche Wissenschaftssystem zu neurodivergenten Menschen?
Ach, ich finde, das passt genauso wenig häufig für neurodivergente Menschen wie auch so eine schulische Bildung, frühkindliche Erziehung. Und da finde ich, es ist einfach wenig Anpassungsmöglichkeit. Und ich glaube, das ist so einer der Kernschwierigkeiten, würde ich sagen, dass es eine starre Norm gibt und häufig auch wenig Bewusstsein und Anpassungsmöglichkeiten. Und ich glaube, das macht es schwierig.
Und wie könnte eine neuroinklusive Hochschule aussehen? Hast du da Ideen?
Für mich bedeutet ja das gehirngerecht, ne, dass Barrieren abgebaut werden und Menschen nicht gezwungen werden, dauerhaft gegen ihr Nervensystem zu arbeiten. Also ich würde sagen, dass es nicht darum geht, Sonderbehandlung zu haben, sondern dass es darum geht, an gewissen Arten klare Strukturen zu haben, zum Beispiel bestimmte Deadlines oder auch transparente Bewertungskriterien, bestimmte Beispiele für Arbeitserwartungen klar zu machen, aber an anderen Stellen dann auch wiederum mehr Flexibilität zu ermöglichen. Also ich versuche immer, verschiedene Prüfungsformate anzubieten im Rahmen eben der Möglichkeiten dann der Ordnung der Hochschule, aber hybride Optionen zu haben, realistische Fristen oder auch flexibilisierbare Fristen zu haben, dass man entscheiden kann, ich möchte zum Beispiel an dieser Prüfungsleistung mich jetzt mit dem Thema A oder mit dem Thema B beschäftigen. Das fände ich total hilfreich und auch weniger Reizüberlastung, also bestimmte Ruheräume, feste Pausenzeiten, Rückzugsorte, Ansprechpausen. Das fängt ja so langsam an, dass es auch eine ruhige Stunde gibt in Supermärkten oder in anderen Möbelkaufhäusern oder so, wo keine Werbung läuft, wo keine Musik läuft und da eben auch Möglichkeiten innerhalb der Hochschulwelt, dass das möglich ist, zum Beispiel für eine Aufgabe während einer Vorlesung rausgehen zu können zum Beispiel. Und die Frage ist auch, wie kann man in Bildungswesen und Uni Exekutivfunktionen von Menschen entlasten, also Zwischenziele anzubieten, gegenseitige oder von den Lehrenden Erinnerungen, Checklisten, Planungsunterstützung anzubieten. Und da gibt es natürlich dann auch Stimmen, die sagen, es ist aber genau ja auch Teil dessen, was es zu lernen gilt, während eines Studiums sich selbst zu organisieren. Ja, und das fällt Menschen unterschiedlich leicht oder schwer. Und ich handhabe das so, dass ich eben vor allem in niedrigeren Semestern da noch mehr Unterstützung gebe, Menschen ermutige. Wir haben jetzt zum Beispiel an der Hochschule auch ein Buddy-System, wo dann Studierende aus höheren Semestern mit jüngeren Semestern da die ersten Schritte machen, aber eben auch Nachteilsausgleiche, ne, die niedrigschwelliger und weniger stigmatisierend auch mitgeteilt werden, dass es das gibt. Und wichtig finde ich auch, Lehren besser zu schulen, also zu wissen, was dahinter steckt, hinter ADHS, hinter Autismus, hinter sensorischer Belastung und wie sich das dann eben auf das Nervensystem auswirkt. Und ja, dass es eben darum geht, gehirngerecht zu studieren und was nicht bedeutet, eine Sonderbehandlung zu haben. Man würde ja auch nicht sagen, wenn wir jetzt bei dem Autobeispiel von vorher sind, ja, würde mir auch nicht sagen, E-Auto ist ein Auto mit Sonderbehandlung, weil es geht nicht an die Tankstelle. Also es gibt so viele Lebensbereiche, da haben wir das irgendwie schon verinnerlicht, dass es einfach anders ist und nicht gut oder schlecht. Es gibt auch Menschen, die finden E-Auto schlecht, aber du weißt, was ich meine, ne? Es ist einfach anders und das unaufgeregt als Möglichkeit mit einbauen, das fände ich schön.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Laura, ich habe für dich nochmal Fragen mitgebracht, bei denen ich dich bitten würde, so kurz wie möglich zu antworten. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Was hättest du selbst während deiner Promotion gerne früher gewusst?
Nur weil es Menschen mit meinem Gehirn noch nicht sichtbar in der Wissenschaftswelt gibt, gibt sie trotzdem.
Welcher Satz hätte dir damals gut getan während deiner Promotion?
Ich muss das jetzt nicht alles alleine machen.
Welchen Mythos über Neurodivergenz würdest du gerne aus dem Weg schaffen?
Dass es ein Trend ist und Neuroesoterik.
Was sollten Betreuungspersonen über neurodivergente Promovierende unbedingt wissen?
Dass die absolute Superkräfte haben, die andere nicht haben. Und dass es aber auch für sie sehr schwierig sein kann bei Dingen, die anderen sehr leicht fallen.
Woran sollte man eine neurodivergente Person erinnern, wenn ihr gerade alles zu viel wird?
Wasser trinken.
Was möchtest du allen mitgeben, die gerade denken, mit mir stimmt was nicht?
Mit dir ist alles wunderbar. Du bist wahrscheinlich noch nicht an einem Ort, der für dich passend ist.
Und letzte Frage. Welchen ersten Schritt empfiehlst du jemandem, der sich in diesem Gespräch wiedererkannt hat?
Sich selbst erstmal umarmen oder umarmen lassen von der lieben Person, weil ich mir vorstellen kann, dass da einfach super viel Anstrengung auch ist, wenn man dann irgendwann mal merkt, ich bin nicht falsch, sondern es ist bei mir einfach anders.
Laura, gibt es noch einen Punkt, den du wichtig findest und den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben?
Oh, ich finde einfach nochmal zusammenfassend wichtig, dass es für mich weder so ein Defizitmodell ist, noch so eine Stärkenromantik, sondern es ist, wie es ist und die Frage ist, wie passt dazu mein Leben und meine Arbeit? Und welche Unterstützung brauche ich und wo finde ich die?
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir heute für dieses schöne Gespräch, für diese ganz vielen wunderbaren Bilder, die du mitgebracht hast, für die tollen Impulse, für deine Haltung und natürlich vor allem auch für deine Bereitschaft, heute ganz offen über dieses Thema zu sprechen und uns an deinen Erfahrungen, aber auch an deinem Wissen teilhaben zu lassen.
Sehr gerne.
Wow, was für ein Gespräch. Ich hätte noch stundenlang mit Laura weitersprechen können und ich hoffe sehr, dass diese Episode dazu beiträgt, dass es mehr Verständnis gibt für die unterschiedlichen Arten zu denken, zu lernen, zu arbeiten und vielleicht nimmst du ja auch für dich die Erlaubnis mit, deinen eigenen Weg zu finden, ohne dich dabei mit anderen zu vergleichen. Mich würde es sehr interessieren, was genau aus diesem Interview für dich spannend und interessant war, wo du Aha-Momente hattest. Und wenn du möchtest, dann schick mir gerne eine E-Mail an marlies@promotionsheldin.de und teil's mir mit. Marlies schreibt man so, M-A-R-L-I-E-S. Oder schreib einen Kommentar auf der Webseite zu dieser Episode, die ich dir in den Shownotes verlinke. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freudiges und gehirngerechtes Promovieren. Deine Marlies.